Und ich habe wirklich Seite für Seite ganz genau, ganz langsam gelesen und auch wieder weggelegt, dass ich noch ein bisschen davon habe. Und hier habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Und an dieser Stelle dachte ich, ja, das ist wirklich was Großes, das Buch.
Hier ist der Bücherrausch.
Please listen carefully.
Hallo und willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel des Bücherrausch-Podcasts der Städtischen Bibliotheken Dresden. Nachdem wir euch in der letzten Staffel die Bibliothek in 10 Folgen vorgestellt haben, dreht es sich diesmal wieder ganz um Bücher. Um Lieblingsbücher, nicht nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie in den ersten beiden Staffeln. Diesmal sind auch ganz viele Ehrenamtliche dabei. Das sind all diejenigen, die unentgeltlich und in ihrer Freizeit dabei helfen, Bücher und andere Medien den Menschen näher zu bringen. Als Bücherbote in der sozialen Bibliothek oder als Lesepatin in einer der Schulbibliotheken. Eine solche Wegweiserin durchs Reich der Bücher ist auch die ehrenamtliche Mitarbeiterin in dieser Folge. Sie stellt einen Roman vor, den sie wirklich liebt. Ein Buch über den Weltuntergang, der trotzdem motiviert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Markus Anhäuser.
Selina Pietsch heiße ich, bin Lesepatin von der Städtischen Bibliothek für erste Klassen, bin Mutter zweier Kinder und bin so über das Lesen eigentlich gekommen, über meine Kinder, weil ich angefangen habe, dann Geschichten abends vorzulesen und habe mich so sehr in die ganzen Kinderbücher verliebt, dass die Kinder schon längst eingeschlafen sind und ich als Mama immer noch weitergelesen habe und habe mich dann wieder so richtig ins Lesen vertieft. Eine Lesepatin zeigt den Kindern in der ersten Klasse, dass es nicht nur Bücher in der Schule gibt, sondern auch außerhalb. Es gibt wirklich einige Kinder, die keine Bibliothekserfahrung haben. Und die versuche ich dann mit meinen lustigen Büchern und dass man wirklich auch mal basteln kann und zeichnen kann und was ganz Tolles aus Büchern mitnehmen kann. Ich mache da mal eine kleine Show draus. Zeigt ihnen eigentlich, dass das auch was ganz Tolles ist und ich auch mal allein in die Bibliothek gehen kann, wenn mir Mama und Papa das erlauben. Oder mit der Lehrerin und das mal ein bisschen tiefer anzuschauen. Ich habe ein ganz tolles Buch, und zwar ein Roman von John Aaron Monger, Der Wal und das Ende der Welt. Der hat mich richtig geflasht, der Roman. Dieses Buch habe ich bekommen zum Geburtstag vor 3 Jahren von einer ganz lieben Freundin von mir, die leider verstorben ist. Und ich habe dieses Buch auch wirklich tatsächlich 3 Jahre lang gelesen, weil ich Angst davor hatte, dass es schnell zu Ende ist. Weil sie hat mir das Buch überreicht und hat gesagt, wenn du das gelesen hast, glaubst du nicht mehr, dass Zufälle passieren, sondern er wusste einiges, was kommen wird. Und das hat mich mit diesen Worten von ihr so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, du lässt dir wirklich Zeit für dieses Buch. Und ich habe wirklich Seite für Seite ganz genau, ganz langsam gelesen und auch wieder weggelegt, dass ich noch ein bisschen davon habe. Deswegen hat das wirklich fast 3 Jahre gedauert. John Aaron Monger ist ein Schriftsteller, studierter Zoologe und später in der IT-Branche gelandet. Spiegelt sich auch alles in dem Buch wieder. Er kommt aus England. Ursprünglich ist er, glaube ich, in Tansania geboren. Ist mit 17 dann nach England gezogen und auch dort verweilt und verblieben. Und er reist ganz viel. Als Zoologe, denke ich mal, ist das auch berufsbedingt. Er ist für mich ein Autor oder ein Schriftsteller, der ganz in die Tiefe geht, also auch in die menschliche Seele und auch versucht, mit seinen Worten Denkanstöße zu geben, das auf das Aktuelle, was man selber gerade erlebt, umzumünzen. Und das fand ich so beeindruckend. Das hatte ich bis jetzt bei keinem Buch. Er kann so bildhaft diese kleinen englischen Vororte beschreiben und diese kleinen Küstenstädtchen, dass man am liebsten seinen Koffer packen möchte und hinziehen möchte. Das Erste, was ich in diesem Buch gesagt habe, als ich die ersten paar Seiten gelesen habe und dieses kleine Städtchen San Piran gezeigt wurde, wirklich, wo ich bildhaft gesehen habe, oh, das Haus sieht so aus und dort ist der blaue Himmel und hier kommen die Wellen an der Küste hoch, dachte ich, da ziehst du hin, das möchtest du. Und ich habe dann auch wirklich tatsächlich recherchiert und geschaut, ob es dieses Städtchen gibt, und es gibt's. Die grobe Handlung ist, dass man einen Mann am Strand findet, der nackt aufgefunden wird, wo keiner weiß, warum, wieso, weshalb. Und das ganze Dorf in Aufruhr gerät, weil sowas ja noch nie passiert ist. Und wo kommt der denn überhaupt her? Mitten übers Meer? Kann ja eigentlich gar nicht sein, dass der noch lebt. Er wird im Dorf integriert oder er integriert sich auch selber im Dorf. Und kurze Zeit später wird ein Wal angespült auf gleiche Weise. Und auch am gleichen Ort. Und das ist für die Dorfbewohner, ich meinte 600 sind es nur, ein ganz großes Haibo. Also die wissen gar nicht, was los ist und hier muss irgendwas passieren. Das ist noch nie da gewesen, erst ein nackter Mann, dann kommt ein Wal. Da muss irgendwas passieren. Das Schöne ist, dass alle, die im Dorf leben, auf ihre Art das verarbeiten. Der eine sieht schon das Ende der Welt. Der andere denkt, naja, wer weiß, vielleicht hatte Probleme. Der nächste fragt wieder, na, der hat sich doch umgebracht. Der nächste sagt, ja, die Tiere sterben alle aus, deswegen stranden die. Und diese Charaktereigenschaften von den Menschen sind so herzlich dargestellt, dass man die näher kennenlernen möchte. Er wird auch so sehr am Dorf aufgenommen, dass er so integriert wird, als würde er schon immer da leben. Er selber hat aber noch das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, wo ich hin will. Warum bin ich eigentlich hier? Er hat es ein bisschen ausgeblendet. Und ja, durch dieses Gefühl, was alle so im Bauch haben, hier muss irgendwas passiert sein, irgendwas ist hier komisch, geht es sogar in die Richtung wirklich Weltende. Hier passieren einige Sachen, die ja, das Ende der Welt bedeuten würden. Und hier passiert wirklich ein Weltuntergangsszenario. Ein Hauch von Corona, was er ja 2017 noch gar nicht abschätzen konnte, dass es das gibt. Also es ist auch wirklich von einer Grippe zu berichten. Die bringt ganze Dörfer zusammen. Und es ist sehr deutlich, dass es einen Menschen braucht, der anpackt, der eine Richtung vorgibt. Und die anderen ziehen mit, aber auf ihre Weise sagen, ich gebe es hierhin mit, gebe das Preis, was ich möchte und ich helfe dir auch bis dorthin, aber weiter kann ich nicht. Und das ist sehr schön beschrieben in dem Buch. Alle Personen in dem Buch, und es sind sehr, sehr viele, also wir haben hier zwei Seiten Menschen, die in diesem Buch vorkommen. Und jeder Mensch hat eine eigene Geschichte, die ganz kurz angerissen wird. Und ich habe nur eine kleine Auswahl getroffen. Also ich habe meine Lieblingsprotagonisten eigentlich aufgezeigt, die für mich immer wieder, auch wenn ich rückblickend nachdenke, die für mich so eine Bedeutung haben, die ich eigentlich gerne kennenlernen würde. Und zwar ist es einmal der Joey Hawke, das ist ein Analyst, der kommt aus London, das ist der, der angespült wurde. Dann gibt es den Dr. Mallory Books, das ist ein Arzt, ein sehr interessierter oder interessanter Mann. Dann gibt es den Lou Kaufman, der ist Bankier. Dann gibt es einen Reverend Alvin Hawking, er ist Pastor in diesem Dorf. Seine Frau Polly Hawking, die Pastorenfrau, und natürlich final der Wal. Und als Hauptdreh- und Angelpunkt das Petrel Inn. Das ist ein kleiner Küstenbar, die eigentlich die ganzen Geheimnisse kennt. Musik. Joey Hawke. Man erfährt über ihn, dass es ein ganz sensibler Mann ist, der hochintelligent ist, der gebraucht wird, der andere braucht, aber der auch eine ganz bewegte Kindheit hatte. Und er versucht, sein Leben zu finden. Also er versucht, einen Punkt zu finden, wo er wieder zur Ruhe kommt. Es sind Sachen in seinem Leben passiert, die er nicht einordnen kann, warum, die aber durch das Buch oder am Ende des Buches so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Der Arzt, den kann man sich vorstellen, oder ich stelle mir den vor, als so richtiger gestandener Mann, der schon so viel erlebt hat, seine Erfahrungen auch ganz polterig preisgibt, aber ein ganz großes Herz hat. Also der versteht mit Blicken. Lou Kaufman, das ist ein Tutor von Joey Hawke und er ist auch ein wahnsinnig hochsensibler Mensch, der es versteht, andere Menschen auszuselektieren, die ihm gut von Nutzen sind. Aber nicht auf eine Art, ich nutze dich aus, sondern eher, ich weiß, was du auf dem Kasten hast, was du mitbringst. Und ich versuche dir mal den Weg selber zu zeigen. Also schau, was ich dir hinlege, nimm es auf und mach das Beste draus. Der Reverend Alvin Hawking, das ist ein Mensch, den will man eigentlich nicht unbedingt kennenlernen. Aber harte Schale, weicher Kern. Außen zackig, innen klebrig. Und seine Frau ist das ganze Gegenteil von ihm. Und mir scheint, als wenn sie verheiratet wurden, mussten, sollten und sich irgendwie doch gefunden haben, aber jeder doch seinen eigenen Weg geht. Der Finnwal ist für mich eigentlich fast der Hauptdarsteller, weil der immer mitschwebt. Meine Leseprobe zeigt das dann. Es kommen einem die Tränen. Man weiß, wie er aussieht. Man weiß, was er denkt. Man spürt sein Wesen, seine Seele. Und man möchte gern noch mehr in der Welt retten, um solche Tiere zu schützen. Also wir sind echt am Anfang. Joey Hawke hat sich im Dorf gut integriert. Man kennt ihn, man kann ihn so ein bisschen schon einschätzen, was er für einer ist. Er hat schon gezeigt, dass er ein ganz herzlicher Mensch ist. Und jetzt kommt die Stelle, wo der Wal dann strandet, also kurz nach ihm. Und hier habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Und an dieser Stelle dachte ich, ja, das ist wirklich was Großes, das Buch. Der Titel heißt »Keiner kann so feste ziehen«. Als die Helfer am Strand von San Piran eintrafen, bestand für kurze Zeit die Gefahr, dass die Veranstaltung sich in ein Volksfest verwandeln könnte. Wie durch ein Wunder setzte der Regen aus. Niemand hatte je zuvor einen Wal gesehen, zumindest nicht aus solcher Nähe. Und niemand wusste so recht, was man tun sollte, genau genommen nicht einmal, was man versuchen sollte zu tun. Kenny Kennett hatte im Angesicht der vertrauten Gesichter seines Heimatortes das Heft aus der Hand gegeben.
Einige der Jungs versuchen, den Wal zu schieben, andere gruben im Sand. Die meisten standen einfach nur da, vor Unentschlossenheit erstarrt. Das Ganze war eine Kakophonie des Zauderns. »Moment! Stopp! Alle aufhören!« hörte sich Joe plötzlich brüllen. Wäre dieser Aufruf von jemand anderem gekommen, wäre er vielleicht im allgemeinen Chaos der Anweisungen untergegangen. Doch dies war die Stimme des Fremden. Es war eine unvertraute Stimme. »Wir erreichen gar nichts, wenn jeder etwas anderes macht. Wir müssen zusammenarbeiten.« Zustimmendes Gemurmel. »Weiß jemand denn genau, wann die Flut ihren höchsten Stand erreicht?« »In 12 Minuten«, kam die überzeugte Antwort. »Also wir machen es so«, sagte Joe. »Wir graben jetzt alle 7 Minuten lang. Wir bringen so viel Wasser unter seinen Bauch, wie wir können. So rutscht er besser. Und in 7 Minuten schieben wir alle gemeinsam mit den Wellen. Wir heben ihn raus, okay? Wer nimmt die Zeit? Ich mach das. Einer der Schüler mit einer Uhr. Sagt jede Minute laut an, bis wir bei 7 sind, sagte Joe. Alle bereit? Dann grabt! Ein Rudel von Helfern umkreiste den Wal. Auf allen Vieren fingen sie an, den Graben zu erweitern. Hat jemand Seile? Rief Joe. Holt sie, schnell! Ihr habt 7 Minuten. Und planen, wenn ihr welche findet.
Mehrere Jungs sprinteten in Richtung Dorf. Joe ließ sich auf die Knie fallen, um beim Graben zu helfen. Die Flanke des Wals erhob sich bedrohlich über ihm wie eine mit Krebsen übersäte Felswand. Und vom Kopf bis zum Schwanz waren tiefe, parallel verlaufende Streifen darin eingraviert. Joes Position hätte sich gefährlich anfühlen sollen, doch aus irgendeinem Grund tat sie das nicht. Er schaufelte mit beiden Händen Sand unter dem Bauch des Tieres weg und warf ihn hin hinter sich. Dann noch einmal. Die Bemühungen kamen ihm jämmerlich vor. Einer der Jungs von der Farm grub neben ihm. Gemeinsam wühlten sie sich durch den Sand, wie Kaninchen, die einen Bau anlegten. Mit jeder neuen Welle drängte das Meer, kalt und vielversprechend, in den Freiraum. Und trotzdem fühlte sich das Unterfangen vergeblich an. Wie sollten sie es jemals schaffen, ein so großes Tier zum Schwimmen zu bringen? 6 Minuten. 6 Minuten? Rief der Zeitnehmer pflichtbewusst. Als hätte er die Hoffnungslosigkeit des Ganzen bereits verstanden, erzittert der Wal erneut und blies Wasser aus seinem Atemloch. Und die Gruppe der Grabenden schrie im Chor. Das Wasser war kalt und die Hände waren ein unzureichendes Werkzeug. Als die 5-Minuten-Marke ausgerufen wurde, waren Joes Finger bereits taub. Doch die Dorfbewohner gruben weiter. Ein Gefühl von Dringlichkeit machte sich breit, von Verzweiflung gar. »Treiben Sie ihn an!« flüsterte Kenny zu. »Die mögen sie. Weitergraben, alle Mann!« Das kam ihm grausam vor, weil seine eigenen Hände so wenig Lust zum Graben hatten. Doch an der gesamten Flanke des Wals kam eine Reihe kniender Dorfbewohner seinem Aufruf nach. Demelza Treverick war einer der wenigen, die noch standen. Sie redete auf den Wal ein. »Haltet durch«, konnte Josie sagen hören. Sie streichelte ihm das Gesicht. »Wir holen dich hier raus.«
»Ich bezweifle, dass er dich hören kann«, sagte Jeremy Mellon. »Seine Ohren sind nicht für Töne an der Luft gemacht. Er kann nur Vibrationen unter Wasser hören.« »Er hört meine Vibration. Stimmt's, mein Schatz?« sprach die Melzer den Wal an. »Nein, tut er nicht. Ich beruhige ihn.« »Sie machen das sehr gut«, sagte Joe, der auf keinen Fall eine Revolte anfachen wollte. 4 Minuten.« Plötzlich erschien es vorstellbar, dass sich unter dem gewaltigen Tier ein schmaler Kanal aus Wasser bilden könnte. Niemals genug, damit er darin schwimmen würde, aber vielleicht eine Art Rutschbahn ins Meer. »Das sieht gut aus«, brüllte Joe aufgeregt. »Grab weiter!« Er stand auf und eilte zur anderen Seite des Wales, um sich den Stand dort anzusehen. Hier kniete eine weitere Reihe grabender Helfer. Auch hier flogen Sand und Kies. Diese Seite hatte vielleicht sogar noch tiefer gegraben. »Hier läuft es super«, rief er. Mit tauben Händen sank er hinab, um weiter zu graben. 3 Minuten. 2. »Vorsicht!« Eine große Welle rollte den Strand hinauf, überspülte den Kanal und erwischte die Grabenden unvorbereitet. Der Wal erzitterte bedrohlich.
Joe fällte eine Entscheidung. Sie konnten nicht länger warten. »Alle aufstehen! Jetzt schieben wir an!« Es gab keine Einwände. Kalt, erschöpft und ausgesprochen nass kämpfte sich die Schar von Helfern auf die Füße. In der Ferne war ein Schrei zu hören. 4 der Jungs aus dem Dorf kamen den Strandweg entlanggelaufen mit einem Gewirr von Seilen und einem großen Segel. »Sehr gut, Jungs!« Das Dorf war zu einer Mannschaft geworden. Was jetzt folgte, war ein beinahe wundersames Beispiel von Menschen, die mit der Präzision einer Ameisenkolonie zusammenarbeiteten. Das Potenzial von Segeltuch und Seilen hatte man sofort erkannt. Hände machten sich dran, Seile an den Ecken des Segels zu befestigen. Es war, als hätte man es geprobt. Das Segel wurde über die Brust des Wals geworfen und in den Sandkanal gezogen. da merkt man diese Kraft von den Menschen. Keiner kannte sich großartig, zwei, drei schon, aber die wussten sofort, was zu tun ist. Und alle waren für den Wal da. Das ist was sehr, sehr Großes, dass er wieder reinbewegt wird ins Wasser und lässt sich immer mal an der Küste blicken. Und meistens, wenn Joe am Strand ist, irgendwo in der Ferne schwingt er die Fluke. Er schwebt immer mit in dem Buch. Und wenn es nur mal über die Geschichte ist, weißt du noch damals. Und am Ende wird es sehr überraschend. Ist wirklich ein Weltuntergangsroman. Ja, hier spielt auch eine digitale Technik eine große Rolle. Deswegen auch der Bogen zu John Ironmonger, wenn er geschrieben hat, er kommt so ein bisschen in der IT-Branche. Wir sind heutzutage auch nicht weit entfernt, alles in die Technik zu geben, alles ins Digitale zu geben und dementsprechend auch uns ins Ungewisse zu begeben, was passiert denn da eigentlich mit meinen Daten? Und das ist das Interessante, das Buch ist von 2017. Woher wusste er das? Ich will da nicht zu viel verraten. Das sind Stellen, wo man denkt, oh, das stimmt, an das hatte ich noch nicht gedacht. Es ist ein wahnsinnig tolles Zusammenspiel von Umwelt, Politik, Menschheit, Gesellschaft, sehr gesellschaftskritisch auch, aber nie, dass irgendjemand beleidigt wird oder gesagt wird, na, die sind ja doof, also das ist ja blöd, was die denken. Und das fand ich so schön. Es nimmt jeder jeden an und keiner spricht böse über den anderen und jeder sagt, ach, es ist ihre Eigenart, wir akzeptieren sie so, wie sie ist und sie nehmen sie auch mit einer Eigenart auf. Das ist das, was mir heutzutage fehlt. Menschen werden heute selten mit ihrer Eigenart aufgenommen, sondern sie schweben nicht mit der Masse mit, also ist irgendwas komisch, also müssen wir mal beobachten. Und das ist hier in dem Buch nicht so. Und dadurch, dass jeder auf seine Art die Eigenart und die Individualität hat, bildet sich wieder eine große Gemeinschaft. Und das ist leider übertragen auf jetzt verloren gegangen. Es gibt keine Streitkultur. Das heißt, wenn jemand eine andere Meinung hat und sei sie negativ für manche die Meinung, wird sie nicht akzeptiert. Der Mensch ist kein Mensch, der wird abgestempelt. Du gehörst hier nicht her. Und das ist hier in diesem Buch gar nicht. Und das vermisse ich. Und als ich die letzte Seite zugeschlagen habe, dachte ich für mich, so müsste die Welt wieder sein. Es gibt einen Erzähler, ja, einen allwissenden Erzähler. Manche Sätze muss man schon manchmal mehr lesen, um einfach das Tiefgründige auch zu sehen. Aber es ist recht offen geschrieben, also auch menschlich. Man kann jetzt nicht sagen, man stolpert über schwere Themen, die man erstmal recherchieren muss und nicht nachvollziehen kann. Nein, es ist eigentlich recht entspannt zu lesen. Man kann es sogar vorm Schlafengehen lesen. Ich würde den Leuten das Buch empfehlen, die sich sehr gern mit Menschen auseinandersetzen und Charakteren. Und allen, die offen sind für andere Sichtweisen. Natürlich, auf jeden Fall. Sofort würde ich das mit auf die Insel nehmen. Ich würde das sogar jemandem auch hinterher schicken, weil das Buch so eine Kraft gibt und wieder auf die Menschheit hofft. Und man denkt, ja, es gibt Menschen da draußen, die würden einem helfen und die helfen auch einem. Und irgendwann kommt Hilfe. Und sich auch selber wieder mobilisieren und motivieren. Ich helfe mir jetzt auch. Ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das jetzt einfach durch. Irgendwann kommt einer, der hilft mir auch und der ist gleichgesinnt. Ein kleines Motivationsbuch, auch wenn es ein Weltuntergangsbuch ist.
Das war Selina Peach, die uns den Roman Der Wal und das Ende der Welt von John Ironmonger aus dem Jahr 2019 vorstellte. Die Infos zum Buch findet ihr in den Shownotes. Das Buch gibt es sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Falls ihr die städtischen Bibliotheken in Dresden noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, hört einfach in die dritte Staffel rein. Dort erfahrt ihr zum Beispiel, was eigentlich eine Bibliothek der Dinge ist. Bibliotheken sind eigentlich Orte der Stille. Also nicht mehr in allen Bereichen, aber doch weitgehend. Es herrscht eine gedämpfte Geräuschkulisse. Man hört ein leises Flüstern, das Blättern von Buchseiten oder das leise Klackern, wenn Bücher oder auch CDs ins Regal geräumt werden. Doch seit einiger Zeit gibt es auch Dinge in der Bibliothek, die so ganz anders klingen können als das, was man bisher so gewohnt war. Wie etwa sowas hier. Oder das. Oder wie wäre es damit? Das alles sind Geräusche und Töne aus einem noch recht neuen Bereich innerhalb der städtischen Bibliotheken in Dresden. Und vielleicht der ungewöhnlichste, zumindest auf den ersten Blick. Das war ein Ausschnitt aus Folge 4 der dritten Staffel über die Bibliothek der Dinge. Den Link zur Folge stelle ich euch in die Shownotes. Und das war die erste Folge der vierten Staffel des Bücherrausch-Podcasts der städtischen Bibliotheken Dresden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt uns bitte weiter oder bewertet die Folge bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo immer ihr uns auch hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazzar. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2024.